Wissenschaft im Brennpunkt.
Are our bodies and the bodies of the animals machines?
Überall Dampf, glänzendes Metall, der Gestank von Öl. Zahnräder greifen ineinander. Die Mechanik gehorcht dem Menschen. Der Ingenieur weiß, wie die Maschine funktioniert.
Do electrons think? To think that such a particle can think is so absurd.
Es lebt. Teil 3. Mikroben werden Maschinen. Eine Sendung von Michael Lange.
Als James Watson und Francis Crick 1953 das Geheimnis der DNA entdeckten, die Doppelhelix, fanden sie die materielle Grundlage des Lebens. Wie eine menschgemachte Maschine ließ sich von nun an das Innere einer lebenden Zelle auseinandernehmen, analysieren und verändern. Etwa 50 Jahre später entstand aus dieser Vorstellung die synthetische Biologie. Wissenschaftler lernten, aus Lebewesen etwas Neues zu konstruieren, einfach indem sie biologische Einzelteile neu zusammensetzten, so wie die Rädchen einer Maschine. Elisabeth Loos vom Institut für Systematische Theologie in Leipzig beschäftigt sich mit diesen mechanistischen Vorstellungen in ihrer Doktorarbeit.
Die drei Grundsätze der synthetischen Biologie sind Vereinfachung, Standardisierung und die Modularität. Das heißt, man möchte das Leben eigentlich aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht betrachten und über diesen Weg auch eine größere Kontrolle und Effizienz bei der Stoffproduktion erzielen.
Elisabeth Loos hat sowohl Biologie als auch Theologie studiert und kennt somit zwei höchst unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben. Sie weiß, das Bild vom Lebewesen als Maschine hat die Fantasie der Naturwissenschaftler immer wieder beflügelt und Fortschritte ermöglicht.
Weg von den unkontrollierbaren Lebenschaos hin zu maschinenähnlichen Systemen, die kontrollierbar sein sollen. Das bedeutet natürlich, dass man das Chaos, was einfach der Biologie innewohnt, dass man das erstmal kontrollieren muss und dass man das erstmal in geordnete Bahnen führen muss.
Eine Maschine lässt sich verstehen, wenn man sie beobachtet und auseinandernimmt. Jedes einzelne Rädchen hat seine Funktion. Und wer die Zusammenarbeit der einzelnen Teile verstanden hat, kann die Maschine reparieren oder sogar nachbauen oder umbauen. Im Prinzip.
Ich denke, selbst wenn man Bakterien als Maschinen bezeichnet, steckt da eigentlich eher eine Wunschvorstellung hinter, als eigentlich die zutreffende Beschreibung eines Bakteriums. Das wissen auch natürlich synthetische Biologen.
Wissenschaftler haben es gerne einfach. Das ist die eine Seite. Andererseits haben Forscher tatsächlich begonnen, lebende Zellen nach ihren Wünschen umzukonstruieren und maschinenähnlicher zu machen.
Are our bodies and the bodies of the animals machines, 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 machines?
Das stäbchenförmige Escherichia coli Bakterium schwimmt grazil durch das Wasser. Seine Hülle kann sich verformen wie ein Ballon. Im Innern herrscht das Chaos des Lebens. Tausende verschiedener Proteine und ein langer Faden des Erbmoleküls DNA wirbeln umeinander.
Der Chemiker Stefan Schiller vom Zentrum für Biosystemanalyse der Universität Freiburg betrachtet auf einem Monitor im Labor die Aufnahme einer Bakterienzelle. Sie sieht anders aus als natürliche Bakterienzellen.
Ja, da haben wir ein mikroskopisches Bild, wo man in Farben, in Grau und Grün dargestellt, so in Grau die Form der Zelle sieht und innen drin die helleren Bereiche oder auch grün die Kompartimente sichtbar sind.
Die Bakterien sind einzigartig. Ihr Innenraum ist unterteilt in einzelne Kompartimente, wie Schubladen in einem Schrank. Vorbild sind größere und kompliziertere Zellen, wie sie auch Pilze, Pflanzen oder Tiere besitzen. Deren Zellen sind unterteilt in sogenannte Kompartimente oder Organellen. Sie haben verschiedene Aufgaben, vergleichbar mit den Organen des menschlichen Körpers. Bakterien jedoch besitzen für gewöhnlich nur einen einzigen Reaktionsraum. Stefan Schiller will also Organismen erzeugen, wie sie die Natur nicht kennt. Und er hat bereits Erfolge zu verzeichnen.
Wenn man die Zelle einfach wie eine Blase oder einen Luftballon sieht und in dem Luftballon sind nochmal kleinere Luftballons drin, hat man auch schon häufig auf der Kerbe oder im Jahrmarkt gesehen, dass dann mehrere kleine dieser Räume in diesem größeren Raumzelle sich befinden.
Eine Unterteilung in verschiedene Reaktionsräume macht Sinn. So können in einer Kammer Stoffe aufgebaut werden und in der Kammer nebenan abgebaut. Produktionsschritte lassen sich voneinander trennen wie in einer kleinen Fabrik. In einem anderen Projekt baut der Chemiker Stefan Schiller neuartige Moleküle. Ringförmige Proteine aus Bakterien verbinden sich mit technisch erzeugten Nanokügelchen aus Gold. Sie kleben aneinander und bilden feine Fäden aus Ringen und Kugeln.
Man kann sich vorstellen wie Donuts. Und wenn diese Donuts die Eigenschaften haben, verschiedene Tennisbälle unterschiedlich zu erkennen, und die Ober- und die Unterseite von Donuts Tennisbälle mag, dann können Sie sich vorstellen, dann kann man damit einfach Ketten aus Donuts und Tennisbällen machen.
Das Material zeichnet sich aus durch neuartige optische oder elektronische Eigenschaften, wie sie die Natur nicht kennt. Was genau das Konstrukt einmal leisten wird, kann Stefan Schiller nicht einmal erahnen. Aber er ist überzeugt, neue Substanzen erweitern immer das Spektrum der Möglichkeiten. Während Stefan Schiller auf Nanoebene arbeitet, stellt ein Forscherteam der Universität von Illinois in den USA größere Konstruktionen aus Biologie und Technik her. Sie heißen Biobots und gleichen schnell schwimmenden Bakterien oder Spermien, aber sie sind etwa 1000-mal größer. Mikro statt Nano.
Der kleine Roboter taumelt kreuz und quer durch das Wasser. Vorne der große Kopf mit einem Hohlraum und direkt dahinter ein Schwanz wie bei einem Spermium. Beides haben Wissenschaftler aus Kunststoff hergestellt. Nur der Antrieb ist biologisch. Dort, wo der Schwanz am Kopf befestigt ist, haben die Forscher mehrere Herzmuskelzellen angeklebt. Die Zellen stehen miteinander in Kontakt. Sie ziehen sich im Rhythmus zusammen und strecken sich wieder. Wie ein Biomotor bewegen sie den Schwanz, der sich krümmt und schlängelnde Bewegungen durchführt. So treibt er das künstliche Spermium voran wie eine Schiffsschraube.
Immer mehr Konstrukte aus den Labors sind nicht mehr eindeutig zuzuordnen. Sie sind zum Teil Lebewesen und gleichzeitig menschgemachte Maschinen. Die Hoffnung der Forscher ist, dass diese Mikrocyborgs Fähigkeiten entwickeln, die die Natur eben nicht kennt und die die Technik bisher nicht hinbekommt.
Sodass es dann auf so bestimmten Ebenen so ein Zusammenwachsen gibt, ja, wo man also von dem Künstlichen, Maschinellen und dem Lebendigen. Und dann wird man da sicherlich auch natürlich noch mit größerem Recht dann auch immer mal wieder solche mechanischen Metaphern verwenden können für solche Objekte dann.
Joachim Bold lehrt und forscht als Philosoph und Ethiker an der Universität Freiburg. Ihm ist aufgefallen,
dass man sich so ein bisschen gefangen nehmen lässt von diesem mechanistischen Paradigma, was eben auch eine bestimmte Art von Selbstverständnis transportiert, auch Prognosen transportiert, die so sehr von so einem Pathos getragen sind. Also wir kriegen das jetzt hin, wir machen das jetzt alles und es wird alles möglich sein, mehr oder weniger.
Die Wissenschaft stellt ihren Wortschatz in den Dienst der Machbarkeit und erzeugt so Optimismus. Dass sich damit auch der Blick auf die Welt der Lebewesen verändert, ist ein unbeachteter Nebenaspekt. Für Joachim Bold ist klar, wer die Grenze zwischen Leben und toter Materie verschiebt oder aufweicht, ändert auch seinen Blick auf die Natur und letztlich auf den Menschen.
Wann wollen wir eigentlich welchem Lebewesen welchen Wert zusprechen und sind wir bereit, der Maschinenmetapher folgend zu sagen, ja, wenn wir doch nichts anderes sind, wir Menschen als komplexe Maschinen, ist es dann nicht in Ordnung, dass wir uns selber wie Maschinen gegenseitig verändern auf bestimmte gewünschte Zielzustände hin, ne? Indem wir uns genetisch optimieren oder was auch immer man sich dann da vorstellen könnte.
Are our bodies and the bodies of the animals machines?
Sanft wie eine Qualle gleitet das fragile Gebilde durch das klare Wasser. Immer wieder krümmt und streckt es sich und kommt langsam voran. Lebende Zellen sind für die sanfte Bewegung verantwortlich. Was aussieht wie ein eigenständiger Organismus, ist jedoch lediglich eine Schicht aus menschlichen Muskelzellen auf einem künstlichen Gerüst, mit bloßem Auge gut zu erkennen. Wissenschaftler der Harvard University haben das Muskelgewebe so angeordnet, dass die Zellen gemeinsam kontrahieren und als Gemeinschaft selbstständig durch das Wasser schwimmen.
Was aussieht wie ein Lebewesen, ist keines. Wissenschaftler haben lebende Zellen und tote Technik zusammengeklebt und es entstand ein Naturtechnik-Hybrid. Diese Form einfacher Konstruktion ist nur ein Anfang. Wer wirklich Neues schaffen will, muss an die Baupläne des Lebens heran. Das Erbmolekül DNA. Mittels Gentechnik lassen sich Erbinformationen seit den 1970er Jahren von einer Art auf eine andere übertragen. So entstehen Mischwesen, aber keine Konstruktionen, die ein Mensch erdacht hat. Nun aber soll der Mensch zum Konstrukteur oder Designer werden. Chris Voigt arbeitet als Spitzenforscher im Mekka aller Nerds, dem Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. Er verlässt sich nicht auf Informationen aus der Natur, die er neu kombiniert. Wie ein Ingenieur will er biologische Maschinen am Reißbrett konstruieren. Sich selbst sieht er als Programmierer. Er schreibt Computerprogramme und überträgt sie in existierende lebende Zellen.
So we've created a programming language for cells. This is the first example where somebody can go.
Wir haben eine Programmiersprache für Zellen entwickelt. Mit bestimmten Algorithmen haben wir ein Programm geschrieben, das einen digitalen Computercode in einen biochemischen Code für Erbmoleküle übersetzt.
When you put it into a living cell, it's able to run what was compiled.
Eine Programmiersprache für Computer, die von Zellen verstanden wird. Das klingt einfacher, als es ist. Denn die Sprache der Zellen ist ganz anders aufgebaut als jede Programmiersprache. Nichts auf dem Erbmolekül DNA ist geordnet. Es herrscht Chaos, das Wissenschaftler nur ansatzweise verstehen. Ein einfaches Übersetzungsprogramm würde ähnlichen Unsinn liefern wie die ersten Bedienungsanleitungen aus dem Computer, zum Beispiel für ein UKW-Radio aus Ostasien.
Setzen Sie das Stereokopfon
im Kopfon Wagenwinde ein. Die Macht ist an.
Sonst ist die Macht ab. Für UKW-Band, die Tafel wird angezündet.
Nur als den Laut des Radios wird erhalten.
Mit einem solchen Kauderwelsch kann ein Kunde nichts anfangen. Und genau so geht es den meisten Zellen, wenn sie vom Menschen erdachte DNA lesen sollen. Noch ist zu wenig bekannt über die Grammatik des Lebens, um einer Zelle genau mitzuteilen, was sie machen soll. Aber Chris Voigt am MIT und andere Programmierer machen Fortschritte.
Wir betrachten die Zelle als Maschine. Sie besitzt von Natur aus alle Bauteile, um in ihrer Umwelt zu überleben. Und wenn wir dann ein von uns geschriebenes Programm hinzufügen, dann läuft dieses Programm parallel zu den Lebensfunktionen.
An die Hauptprozesse, die das Leben ausmachen, wagen sich die Programmierer noch nicht heran. Die künstlich programmierte DNA ist lediglich eine kleine Ergänzung zum Routinebetrieb einer Zelle. Das, was die Zelle lebendig macht, stammt weiterhin aus der Natur. Dennoch geht diese Programmierung über die bereits bekannte Gentechnik hinaus. Die nämlich verpflanzt existierende Bauanleitungen. Sie lässt Bakterien Stoffe herstellen, die sonst von Tieren, Pilzen oder Pflanzen produziert werden. Die neue Technik kann mehr. Bakterien könnten Stoffe produzieren, die es in der Natur nicht gibt. Lebewesen produzieren Kunststoffe. Aber noch ist es nicht so weit.
Wir möchten gerne verstehen, wie jede einzelne Komponente in unserer Maschine funktioniert. Aber die Biologie ist nun einmal ein äußerst kompliziertes System. Wir müssen ganz einfach anfangen und dann mit der Zeit komplizierter werden.
Jeder Konstrukteur wünscht sich, dass sein Konstrukt funktioniert, so wie er es erdacht hat, und dass möglichst niemand daran herumfuscht. Das gilt auch für die Baumeister und Programmierer der synthetischen Biologie. Dabei vergessen sie, dass es in der Natur keine ewig gültigen Baupläne gibt. Nichts ist von Anfang an richtig. Wer Leben jedoch als Maschine begreift, für den ist die Evolution ein Störfaktor, erklärt die Leipziger Biologin und Theologin Elisabeth Loos.
Das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben der synthetischen Biologie, dass man diese unkontrollierbaren Kräfte der Evolution, das kreative Chaos da schön heraushalten möchte, um effiziente Maschinen zu erhalten.
Die Natur ist geschickter als ein menschlicher Konstrukteur, der allein bestimmen will, wie seine Maschine aussieht. Natur macht dauernd Fehler und korrigiert dann im laufenden Betrieb.
Biologisches Leben gibt es nicht ohne Evolution. Und wenn man zur synthetischen Biologie weitergeht, wird da einerseits die evolutionäre Vergangenheit abgeschnitten und andererseits soll aber auch die Möglichkeit zur evolutiven Weiterentwicklung weggenommen werden. Was verständlich ist, denn wenn ich eine Maschine habe, will ich auch nicht, dass die sich selbstständig weiterentwickelt in eine Richtung, die ich nicht kontrollieren kann.
Die Wissenschaft kann es nicht besser machen als die Natur, aber vielleicht anders. Dem französischen Biotechnologieunternehmer Philippe Malière und dem Berliner Biologieprofessor Rupert Mutzel ist es gelungen, den biologischen Code von Grund auf zu verändern. Die Idee kam von den Wissenschaftlern. Umgesetzt wurde sie von der Natur in einer Art Evolutionsmaschine im Keller des Berliner Biologieinstituts. Kleine Glasgefäße, nicht größer als ein Finger. Darin wachsen Bakterien. Schläuche bringen Luft und Nährmedien hinein und hinaus. Hier lernen die Bakterien den neuen genetischen Code.
Also da sind um die 20 Milliliter Flüssigkeit drin. Das ist also sehr wenig. Das sind gerade mal 2 Schnapsgläser voll. Und die Population an Bakterien, die da drin wächst, ist aber sehr groß. Das geht über 10 hoch 10 Bakterien. Also das sind dann 10 Milliarden Bakterien, die da drin sind. Mehr als die Erdbevölkerung Individuen hat.
Normalerweise sind es 4 Basen. Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin, die die genetische Information des Lebens speichern, erklärt Rupert Mutzel.
Also alle zellulären Organismen auf der Erde, die haben diese 4 Basen in ihrer DNA und das ist das genetische Material, was letztlich über sämtliche Eigenschaften von einer Zelle bestimmt. Da ist der genetische Code drin festgeschrieben. Und das ist eine interessante Frage, ob das jetzt unausweichlich war, dass genau diese 4 Basen verwendet werden, um genetisch zu kodieren. Oder hätte die Evolution auch einen anderen Weg einschlagen können? Und sowas kriegt man natürlich am besten dadurch raus, dass man versucht, sowas zu ändern. Und deswegen war der Ansatz, den wir verfolgt haben, eine dieser 4 Basen, nämlich das Thymin, zu ersetzen durch ein synthetisches Analog, das 5-Chlor-Uracil, was in der Natur so nie vorkommt eigentlich.
Dazu mussten die Forscher ihre Bakterien zunächst so verändern, dass sie die Base Thymin nicht mehr selbst herstellen konnten. Nur wenn sie mit Thymin gefüttert wurden, konnten sie überleben. Dann senkten die Forscher nach und nach die Thyminmenge im Futter und boten als Alternative die synthetische Base 5-Chlor-Uracil an. Zunächst konnten die Bakterien mit dem fremden Stoff nichts anfangen. Aber sie lernten es in vielen 100 Generationen.
Das geht wirklich automatisch. Das sind einfach die darwinschen Mechanismen, die da wirken. Also das ist die natürliche Selektion, die darüber entscheidet, wer jetzt am besten wächst. Und das sind in dem Fall die, die am meisten Chlor-Uracil verwenden können. Denen geht es einfach am besten in dem System. Also wir müssen nie eingreifen. Das läuft automatisch. Kann über tausende Generationen laufen, ohne dass wir jemals intervenieren müssen.
So entstehen Bakterien wie von einem anderen Stern. Ihr Erbmaterial unterscheidet sich von jedem anderen Organismus auf der Erde. Allerdings besitzen die Bakterien keine Fähigkeiten, die andere Bakterien nicht auch hätten. Denn aus der Information der ungewöhnlichen Erbmoleküle entstehen genau die gleichen Aminosäuren und Proteine wie in allen Lebewesen auf der Erde. Um einen Vergleich aus der Fabrik zu bemühen, die Bauanleitung ist in einer neuen Sprache formuliert. Gebaut wird nach wie vor dasselbe. Wer lebenden Organismen unnatürliche Fähigkeiten verleihen möchte, muss einen Schritt weitergehen. Er muss bei den Aminosäuren ansetzen, den Baustein der Proteine. Genau das macht der aus Kroatien stammende Chemiker Nedeljko Budiša. Er forscht als Professor am Institut für Chemie der Technischen Universität Berlin.
Eine chemische Zusammensetzung hat sich durchgesetzt vor 4 Milliarden Jahren und das ist etwas, was ist universell. Das heißt, diese Bausteine, 20 Aminosäuren, eine Grundmerkmal von Lebewesen. Und jetzt, wir haben jetzt uns als Ziel gesetzt, das zu versuchen zu verändern.
Eine der 20 natürlichen Aminosäuren will Bodisha ersetzen durch eine neue, künstliche. Im Labor erklärt der Doktorand Stefan Öhm den Ablauf des Experiments.
In unserem Fall geht es um Tryptophan. Das ist die Aminosäure, die höchstwahrscheinlich als letzte Aminosäure zu den 20 Aminosäuren dazugekommen ist. Und wir ersetzen die durch Thioperolalanin. Das ist eine rein synthetische Aminosäure, die kommt in der Natur nicht vor. Und die wird von unseren Chemikern synthetisch, organisch-chemisch hergestellt.
Ohne eine Substanz namens Indol können Bakterien die Aminosäure Tryptophan nicht produzieren. Die Wissenschaftler verringerten deshalb die Indolmenge im Nährmedium der Bakterien. Dann übertrugen sie die Bakterien in ein anderes Gefäß mit noch weniger Indol und so weiter. Die Tryptophanherstellung wurde für die Bakterien immer schwieriger und schließlich unmöglich. Als Alternative erhielten die Bakterien dann die künstliche Aminosäure.
Wir haben hier einen Inkubator, der ist auf 30 Grad beheizt und der schüttelt, damit die Bakterien auch mit Sauerstoff versorgt werden. Ja, hier sieht man eben dann die ganzen verschiedenen Erlenmeyer-Kolben. Das wurde gerade frisch überimpft, sagt man, also frisch angesetzt. Und die Zellen werden dann eben 1 oder 2 Tage hier inkubiert und dann können sie in Ruhe wachsen. Und dann nach 2 Tagen sieht man eine trübe Flüssigkeit. Und das sind dann eben die Zellen, die hochgewachsen sind in dem Medium.
Immer wieder die gleichen Arbeitsschritte, bis die Bakterien schließlich kein Tryptophan mehr besitzen und ihre Proteine stattdessen mit der künstlichen Aminosäure aufbauen. 1,5 Jahre dauerte das Experiment. Auf die mühevolle Handarbeit im Labor können die Berliner Forscher in Zukunft verzichten. Im Keller des Instituts stehen 2 Genomaten, ganz ähnlich wie die Evolutionsmaschinen im Labor von Rupert Mutzel.
Are our bodies and the bodies of the animals, machines.
Kleine Zellen wirbeln zwischen den Luftblasen in einer Flüssigkeit. Je besser sie wachsen, umso trüber wird die Flüssigkeit, in der sie schwimmen. Die klickenden Ventile steuern die Zufuhr von Nahrung. Aber ein wichtiger Nährstoff fehlt und wird durch eine künstliche Substanz ersetzt. Die Bakterien passen sich an. Genauso, wie die Wissenschaftler es geplant haben.
Tatsächlich konnten wir, und das hat noch keiner vorher geschafft, eben beweisen über 2 verschiedene Methodiken, dass kein Tryptophan mehr in unserem finalen Derivat vorhanden ist. Das wurde so noch nie gezeigt. Es ist ja eh schon faszinierend, dass es überhaupt geklappt hat. Das haben wir uns vorher auch überhaupt gar nicht vorstellen können, weil es ja trotzdem über 20.000 Positionen sind im Proteom, die ersetzt werden mit etwas, was vorher nicht da war.
Das gesamte Proteom, alle Proteine im Innern der Zellen, waren also umgebaut worden. Die Proteine enthielten neben 19 natürlichen Aminosäuren eine weitere, die die Natur nicht kennt. Wohin das führen wird, darüber kann Nedilko Bodisha nur spekulieren.
Vielleicht landen wir in etwas, was man nennt genetische Isolation. Vielleicht bauen wir eine Art genetische Firewall. Vielleicht haben wir eine parallele biologische Welt. Oder fangen wir an, durch eine künstliche Biodiversität und künstliche biologische Vielfalt, gehen wir dann in der Richtung eine parallele Welt und künstliches Leben. Aber das ist nur Idee.
Die Lebewesen aus dem Labor und die natürlichen wären dann voneinander getrennt, wie Natur und Maschinen. Der zwischen Lebewesen mögliche genetische Austausch würde blockiert. Dazu müsste jedoch sichergestellt sein, dass die Bakterien nicht auf Tryptophan oder Indol zurückgreifen können, wenn es ihnen wieder angeboten wird. Der Rückweg müsste abgeschnitten werden.
Das ist auch gerade noch ein Projekt meiner Promotion eben, diese Rückkehr ins Natürliche und die natürliche Umgebung zu verhindern. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass dieser Stamm mit etwas total Unnatürlichem wächst. Wenn man jetzt das noch schafft, dass er nicht mehr Tryptophan einbaut oder damit auch nicht mehr leben kann, dann würde man sowas wie Biocontainment schaffen. Eine Firewall, die eben unseren Organismus von der natürlichen Umwelt abgrenzt und eben nicht mehr überlebensfähig macht. Aber das sind aktuelle Arbeiten, die ich tatsächlich auch mache gerade.
Sind die Bakterien auf die künstliche Aminosäure angewiesen, könnten sie außerhalb des Labors nicht überleben. Besonders für die Biotechnologie wären solche Organismen nützlich, denn sie erhöhen die Sicherheit, erklärt Nedil Kobodisha.
Wir möchten einen Weg bahnen. Ein Weg, die führt uns zu künstlicher biologischer Vielfalt. Und diese künstliche biologische Vielfalt sollte als eine Basis dienen für viele neue Technologien, wo man einfach lebende Zellen, Bakterien, betrachtet als eine kleine programmierbare Fabriken. Die machen alles, was wir brauchen.
So könnten Proteinfäden entstehen, die fester sind als Spinnenseide. Oder andere neuartige Materialien, die sich heute noch niemand vorstellen kann. Hergestellt von kleinen Zellen in großen Tanks. Diese Form der biologischen Umgestaltung ist mehr als nur das Bauen mit vorhandenen Einzelteilen. Sie nennt sich Xenobiologie, eine biologische Parallelwelt. Aber kein künstliches Leben, stellt Nedil Kobodisha klar.
Was ist eigentlich Leben? Wir wissen schon, das Leben ist nicht nur chemische Zusammensetzung. Das sind nicht chemische Reaktionen, sondern Leben ist Art und Weise, wie diese alle Sache zusammen organisiert ist. Das heißt, Leben ist nicht Materie selbst, sondern eine bestimmte Organisation.
Xenobiologen erweitern die Palette des Lebens um neuartige Vertreter mit künstlichen Elementen. Die Organisationsform jedoch übernehmen sie nicht nach dem Vorbild der Maschinen, sondern nach dem der Natur. Nicht der Mensch ist der Ingenieur, sondern die Natur. Die Schöpfung bleibt ein Thema für die Theologie. Vorerst.
Man kann aber eigentlich auch aus Sicht der Theologie relativ cool bleiben, denn die Urschöpfung wird der Mensch nicht nochmal machen können.
Es lebt. Mikroben werden Maschinen. Von Michael Lange. Es sprachen Max Urlacher, Maria Hartmann und Maximilian Held. Ton Andreas Stoffels. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2015. Alle Beiträge der Reihe können Sie hören unter deutschlandfunk.de/wissenschaft im Brennpunkt.